ARD. SWR Kultur. Forum.
Gerechtigkeit und Völkerrecht, 80 Jahre Nürnberger Prozesse, am Mikrofon ist Thomas Ihm. 1945, vor 80 Jahren, wurden zum ersten Mal in der Geschichte Kriegsverbrecher zur Verantwortung gezogen. Trotz mancher Kritik trugen die Prozesse wesentlich zur Aufklärung der NS-Verbrechen bei und ebneten den Weg zu einer internationalen Strafgerichtsbarkeit. Seitdem ist ein Staatsamt keine Garantie für Immunität. Seit Kriegsende hat sich das Völkerstrafrecht weiterentwickelt, aber es ist nach wie vor löchrig. Darüber diskutieren wir im Forum in SWR Kultur mit dem Journalisten und Publizisten Andreas Zumach, der von Genf aus unter anderem für die Taz über Menschenrechte und Friedenspolitik berichtet, mit Dr. Alexa Stiller vom Historischen Seminar der Universität Zürich und mit Viviane Dietrich, stellvertretende Direktorin der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Die Bundesrepublik Deutschland, das Land Bayern und die Stadt Nürnberg haben vor 11 Jahren die Akademie als Stiftung gegründet. Sie soll das Erbe der Nürnberger Prozesse pflegen. Und die Nürnberger Prinzipien, das sind gewissermaßen die Lehren aus den Prozessen. In 7 Punkten wurden sie 1950 von den Vereinten Nationen als verbindliches Völkerrecht anerkannt. Und dann, Frau Dietrich, fristeten die hehren Absichten ein Mauerblümchen-Dasein. Trotz eines furiosen Starts, bis heute kränkelt das Völkerstrafrecht. Oder sehe ich das zu pessimistisch?
Das Völkerstrafrecht wurde in der Tat aus der Wiege gehoben, wenn man so will, in Nürnberg und hat in der Tat einen fulminanten Start hingelegt. Es gab einen großen, breiten internationalen Konsens, um die Hauptangeklagten zur Rechenschaft zu ziehen. Dann, aufgrund auch der politischen Entwicklung, gab es circa 50 Jahre Straffreiheit, bevor wieder die internationale Gemeinschaft Anfang der 90er Jahre zunächst erst, dann das Internationale Tribunal für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda gegründet hat und der ständige internationale Strafgerichtshof dann 1998 aus der Taufe gehoben wurde. Da ist in der Tat ein Wechselspiel aus Politik und Recht, welches wir beobachten können. Und wir sehen, dass das Völkerrecht in verschiedenen Phasen sehr stark von Staaten befürwortet und weiterentwickelt und gestärkt wird. Und es Phasen gab, wo das Völkerstrafrecht weniger vielleicht politisch opportun erschien und somit auch nicht die komplette Durchsetzungskraft erlangen konnte.
Frau Stiller, die Alliierten wollten nicht Rache üben, sondern ihre Gefangenenfeinde freiwillig dem Richterspruch übergeben, so sagte es der Chefankläger Robert H. Jackson in seinem Einführungsstatement. Er nannte das eines der bedeutendsten Zugeständnisse, die die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat. Von welcher Vernunft sprach er da?
Erstmal, denke ich, müssen wir festhalten, dass dieser Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess tatsächlich etwas sehr Neues in der Geschichte war. Also wenn man zurückgeht zum Ersten Weltkrieg, wurde dieser ganz anders beendet und anders reagiert auf das Unrecht, was in diesem Krieg passiert war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg finden wir eben den Aufbau eines internationalen Straftribunals, das im Londoner Abkommen besiegelt wurde. Und die Vernunft, von der Robert H. Jackson hier sprach, ist die Vernunft des Rechts, denke ich, hat er damit gemeint.
Herr Zumach, Kriege, Menschenrechte, Frieden und die Organisationen, die geschaffen wurden, um die Fehler der Geschichte künftig zu vermeiden, also die Vereinten Nationen, das sind die Themen, die Ihr journalistisches Leben geprägt haben. 80 Jahre sind seit Nürnberg vergangen. Sehen Sie eine Geschichte des Fortschritts, des Stillstands oder vielleicht auch des Rückschritts?
Ein langsamer Fortschritt, inzwischen ein massiver Rückschritt. Man sollte vielleicht noch erwähnen, was denn die Gründe waren damals. Einmal dafür, für den Unterschied, den Frau Dietrich eben benannt hat. Ich würde die These wagen, wenn der Zweite Weltkrieg nur ein von Deutschland geführter Krieg gewesen sei und ohne den Holocaust, die Vernichtung von 6 Millionen Juden und die faschistischen Untaten, hätte es möglicherweise auch nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Prozess noch nicht gegeben. Und zu dem ersten Punkt, es gab ja eben damals noch keinerlei internationale Gerichtsbarkeit. Das konnte ja nur eine von vielen Rechten bis heute geschmähte Siegerjustiz sein. Das heißt, die Amerikaner haben zwar diesen Akt der Vernunft bewiesen, der eben genannt wurde, aber es war natürlich klar, die führenden Juristen dieses Tribunals waren Amerikaner, Engländer und in zweiter Linie dann die Sowjets, also die Juristen aus den Ländern. Und das Entscheidende war dann 1946, hat die Generalversammlung ja damals schon beschlossen, auf Basis der Nürnberger vier Kernverbrechen, die dort festgelegt wurden, also Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen und Verbrechen des Angriffskrieges, den Internationalen Strafgerichtshof zu schaffen. Man hat dafür eine Kommission von Völkerrechtsexperten eingesetzt, die haben brav gearbeitet, aber in den nächsten fast 50 Jahren waren es vor allem die vier ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich, die diesen Strafgerichtshof nicht wollten. Stellen wir mal vor, es hätte ihn, sagen wir mal, ab Mitte der 50er gegeben. Dann wären wahrscheinlich Verantwortliche des französischen Indochina-Krieges dort gelandet, des amerikanischen Vietnamkrieges, der sowjetischen Invasion in Afghanistan und möglicherweise auch der britischen Soldaten, die in Nordirland in den 70er Jahren gearbeitet haben. Und deswegen hat es erst den Schub bedurft, Anfang der 90er, das Entsetzen in Europa über die Vertreibungen, die sogenannten ethnischen Säuberungen und dann auch Völkermord in Jugoslawien, um dieses erste Kriegsverbrechertribunal einzurichten und dann eben das Entsetzen über den Völkermord in Ruanda. Und das hat die Dynamik geschaffen zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes 98. Dann haben wir 11 Verfahren gehabt, die oft kritisiert wurden, weil sie sich nur gegen militärische oder politische Verantwortliche aus afrikanischen Ländern richteten. Und dann haben wir leise Fortschritte gehabt, aber im Moment haben wir riesige Rückschritte. Wir haben Drohungen, Erpressungen der USA gegen die Chefankläger, gegen das Personal des Strafgerichtshofes. Wir haben die offene Missachtung, auch durch die deutsche Regierung, wenn sie sagt, der Netanjahu kann gerne kommen, trotz des Haftbefehls. Und wir haben doppelte Standards. Der Haftbefehl gegen Wladimir Putin wird bejubelt in den westlichen Hauptstädten, der gegen Benjamin Netanjahu wird missachtet.
Damit ist schon mal so das Feld dessen beschrieben, worüber wir uns jetzt in der kommenden Dreiviertelstunde unterhalten wollen. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Das war ja ein Novum in der Geschichte, ein Prozess mit offenem Ausgang, ein Wagnis. Vier Alliierte treffen eine Vereinbarung und wollen was genau? Gerechtigkeit, ein Schauprozess, Genugtuung und Rache, Weisheit und Weitsicht. Aus heutiger Sicht können wir uns dazu äußern, aber welche Erwartungen hatten die Siegermächte damals vor dem Nürnberger Prozess? Frau Stiller.
Also erstmal müssen wir sehen, dass während des Zweiten Weltkrieges die Initiative vor allen Dingen von den Exilregierungen der besetzten Länder ausging, die nämlich forderten, dass die Kriegsverbrecher nach dem Krieg vor Gericht gestellt werden. Diese Situation gab es nicht nach dem Ersten Weltkrieg. Die Forderung gab es zwar auch, aber der deutsche Staat war nach dem Ersten Weltkrieg nicht zerschlagen und deshalb hätte der deutsche Staat die Kriegsverbrecher ausliefern müssen, was er aber nicht tat, sondern stattdessen die Leipziger Prozesse initiierte, die aus der Außenperspektive der anderen Länder gescheitert sind. Nun, also im Zweiten Weltkrieg wollten diese besetzten Staaten eine veränderte Situation nach dem Ende des Krieges haben. Und die großen Alliierten, noch damals ohne Frankreich, waren zwar damit einverstanden in der Moskauer Erklärung, sprachen sie sich auch dafür aus, dass die Kriegsverbrecher nach dem Krieg vor Gericht gestellt werden sollten, aber es war noch gar nicht klar, was mit der Regierung und den hohen Generälen passieren sollte. Das wurde tatsächlich erst auf der Jalta-Konferenz bestimmt und der Fahrplan sozusagen zum Nürnberger Prozess hin bestimmt. Es gab dann eine Delegiertenkonferenz in London und auf dieser Londoner Konferenz wurde das Londoner Abkommen beschlossen mit dem Statut des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg.
Was machte denn die alliierten Kräfte so zuversichtlich, dass dieses Experiment gelingen werde?
Zuversichtlich, denke ich, waren sie aufgrund der Schwere der nationalsozialistischen Verbrechen und der Beweislage durch die Zerschlagung des deutschen Staates, eben einer Nicht-Existenz in dem Moment am Ende des Krieges, waren eben die Archive zugänglich für die Alliierten. Und diese Archive boten anhand der NS-Dokumente natürlich jede Menge Beweismaterial. So dachten auch die Anklagebehörden der vier Alliierten, dass der Prozess leicht zu führen sei. Und es zeigte sich ja auch, dass von der Beweislage her die Prozessführung kein Problem war.
Dann habe ich gelesen, die Briten, auch die Sowjets, hätten wahrscheinlich kein Problem damit gehabt, die Nazi-Größen einfach an die Wand zu stellen oder aufzuknüpfen. Trotzdem hat man dann diesen Prozess gemacht. Und damit ist man ja auch das Risiko eingegangen, dass manche mit leichten Strafen davonkommen, nicht mit der Todesstrafe oder sogar freigesprochen werden. Auch das kam sogar im Hauptkriegsverbrecherprozess vor. Was für ein Signal ist da ausgegangen? War das das Signal, dass tatsächlich die Vernunft über die Macht steht? Wie sehen Sie es, Frau Dittrich?
Ja, in der Tat. Also aus meiner Sicht ist es ganz bedeutend, wie Robert H. Jackson, der US-Chefankläger, bereits in seiner Eröffnungsrede diese Wirkung des Prozesses darlegte, und er benannte es eben als eins der bedeutsamsten Zugeständnisse, die die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat. Und dies zeigt, dass die Alliierten sich nach einem langwierigen Verhandlungsprozess, sie schilderten vorhin die Alternativen, es wurde sich bewusst dann für eine rechtsstaatliche Aufarbeitung der horrenden Verbrechen entschieden, es wurde sich dafür entschieden, ganz bewusst dem Unrecht mit Recht zu begegnen und die Gewaltspirale zu durchbrechen. Die Siegermächte Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und die USA standen eben an einem historischen Scheidepunkt. Anstatt Rache zu nehmen, entschieden sie sich dazu, die Spitzenfunktionäre des nationalsozialistischen Regimes vor einen internationalen Gerichtshof zu stellen und eben Recht walten zu lassen. Und dies ist von ganz entscheidender Bedeutung. Das ist ein Meilenstein und auch heutzutage noch das Versprechen von Nürnberg. Ein Einsatz für die Stärkung des Rechts in den internationalen Beziehungen und dass dem Unrecht mit Recht eben begegnet wird.
Also ich würde auch sagen, es war natürlich historisch genau der Meilenstein, den die Kolleginnen beschrieben haben. Aber man hätte sich natürlich wünschen können, dass weitaus mehr als diejenigen, die tatsächlich angeklagt waren, dort hätten angeklagt werden können. Es war ja wirklich nur ein Ausschnitt der Führenden. Man hätte zum Beispiel auch mal gucken können als Verantwortliche aus der Wirtschaft, die das Regime massiv unterstützt haben. Oder auch andere, die vielleicht für die USA von Bedeutung waren. Ich denke an Werner von Braun, der dann in den USA Karriere gemacht hat. Also es war ein erster wichtiger Schritt, aber es fehlten viele, die dort auch hätten vor Gericht stehen müssen. Und das wurde dann ja zur Herausforderung oder zur Aufgabe für die Justiz in Nachkriegsdeutschland. Und dazu kommen wir sicher gleich noch.
Warum eigentlich Nürnberg? Wegen des symbolischen Gehalts? Statt der Reichsparteitage oder aus praktischen Erwägungen, weil Gericht und Gefängnis wundersamerweise fast unzerstört waren, oder aus beiden Gründen? Und dennoch wäre es nicht passender gewesen, den Prozess in Berlin stattfinden zu lassen, so wie die Sowjets es vorschlugen. Frau Dittrich, Sie haben ja praktisch täglich, wenn Sie zur Arbeit gehen, die Gelegenheit, diesen legendären Saal 600 zu sehen. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, der Saal 600 hat in der Tat vor 80 Jahren Weltgeschichte geschrieben. Es ist Nürnberg der Ort geworden, an dem die Nürnberger Prozesse stattgefunden haben. In Berlin fing zunächst die Eröffnung des Prozesses an und der Hauptkriegsverbrecherprozess ist dann in Nürnberg vonstatten gegangen. Es hatte pragmatische Gründe, allen voran. Zunächst einmal war Nürnberg der historische Kern der Stadt zu 90% zerstört, aber ein wenig außerhalb des Zentrums war dieser Nürnberger Justizpalast weitestgehend intakt geblieben. Darüber hinaus war ein strategischer Vorteil, dass sich dahinter ein viergliedriger Gefängnistrakt befand. Das heißt, aus infrastruktureller Sicht war dies ein geeigneter Ort. Zudem befand sich Nürnberg in der amerikanischen Besatzungszone. Und dies war für die Amerikaner von entscheidender Bedeutung und haben sie sehr forciert, das eben in ihrer Besatzungszone durchzuführen. Die symbolischen Gründe, die oft vordergründig erwähnt werden, ja, spielen sicherlich in der Wirkung der Strickung der Narrative und der Symbolkraft von Nürnberg ganz besonders mit hinein. Insofern war eine Neubesetzung des Nürnbergs von entscheidender Bedeutung auch für die Siegermächte. Wir sitzen mit der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien in dem Ostflügel des Justizpalastes. Unsere Bürogebäude sind auf dem Erdgeschoss des Justizpalastes und zwei Etagen über uns ist der Saal 600. Das ist ein ganz bedeutsamer historischer Ort, wo Rechtsprechung stattgefunden hat, wo eine Aufarbeitung stattgefunden hat. Und seit letztem Jahr gehen wir tagtäglich zur Arbeit über den Benjamin Ferrans Platz. Der ist letztes Jahr so benannt worden nach dem Chefankläger im Einsatzgruppenprozess. Ihm wurde geehrt und er hat ein ganz bemerkenswertes Leben gelebt. Er ist 103 Jahre alt geworden und hat mit jungen 27 Jahren als Chefankläger im Einsatzgruppenprozess in Nürnberg fungiert. Und sein ständiges Bestreben nach Recht und zur Rechtsdurchsetzung ist wirklich bemerkenswert und ganz beeindruckend. Seine Lebensmaxime Recht statt Krieg war nachhaltend bedeutsam für auch die Entwicklung des Internationalen Strafgerichtshofs. Er war einer der bedeutendsten Verfechter und hat enorme auch Lobbyarbeit betrieben, um diesen umzusetzen in seinen Lebzeiten, wie ja auch stattgefunden hat. Aber da zeigt sich, was auch die Wirkungskraft von Individuen ist seit Anbeginn des Völkerstrafrechts.
Das sehen wir jetzt ja auch teilweise an Dokumentationen, die man in den Mediatheken abrufen kann. Beispielsweise bei Arte gibt es eine zweiteilige Dokumentation, gerade aus der Sicht der Journalisten, die diesen Prozess beobachtet haben. Und man fragt sich heute, ja, das scheint alles so klar und offenkundig zu sein. Und es gibt sehr viele Anekdoten, die man erzählen kann und die auch sehr berührend sind. Und dennoch, wenn wir zurückschauen in die Rezeption der Nürnberger Prozesse, stellen wir fest, mit der Aufnahme der Nürnberger Prinzipien, diesen 7 Punkten in das Völkerrecht, war dann erstmal die Luft raus. Ein halbes Jahrhundert lang, es wurde schon angesprochen, tat sich eigentlich kaum noch etwas im Völkerstrafrecht. Und in der jungen Bundesrepublik hielten die Richter, nun gut, die kamen ja alle auch direkt aus der NS-Zeit und wurden nicht irgendwie ausgetauscht, überhaupt nichts von diesen Prozessen. Der Bundesgerichtshof stellte 1958 fest, das war eigentlich nichts, ist nicht anzuerkennen. Siegerjustiz war ein gängiger Topos bei der Kritik der Nürnberger Prozesse. Warum tat sich denn dieses Deutschland so schwer mit der Aufarbeitung?
Also meine kurze Antwort ist, ein ganz großer Teil dieses besiegten Landes diese Niederlage zunächst nicht akzeptiert hat. Auch nicht verarbeiten konnte. So horrende wie die Verbrechen waren, also einmal die unmittelbaren Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht in den überfallenen Ländern, dazu kam eben auch mindestens so horrende die Vernichtung von 6 Millionen europäischen Juden und Jüdinnen und die sonstigen Untaten der faschistischen Diktatur. Und ich glaube, wir haben bei ganz vielen, selbst bei einfachen Menschen, die auf die andere oder auf eine oder andere Weise auch Opfer geworden sind, sie haben zwar überlebt, aber sie haben alles verloren. Sie waren vielleicht sogar Vertriebene, die aus den Ostgebieten des Naziregimes zurückkamen. Es waren 14,3 Millionen Menschen damals, die in die Bundesrepublik Deutschland zurückkamen. Diese Niederlage nicht wirklich akzeptiert. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für die, die aus dem juristischen Dienst des NS-Regimes zum Teil übergangslos in dann bundesrepublikanische Gerichte übergegangen sind, in der DDR übrigens zum Teil auch, deswegen auch kein Interesse hatten, hier juristische Aufarbeitung voranzutreiben, sondern es gilt ja bis in die 60er Jahre, bis zum Auschwitz-Prozess in Frankfurt für weite Teile der Bevölkerung.
Vielleicht muss man auch noch mal die Unterschiede herausarbeiten zu dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess der 4 Alliierten, also ein internationales Tribunal, und den sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozessen, den 12 Prozessen, die vor einem amerikanischen Militärtribunal geführt wurden. Im Hauptkriegsverbrecherprozess, wenn Sie sich den anschauen, mit den 24 Angeklagten, 21 wurden dann im Gerichtssaal auch verurteilt tatsächlich, ging es darum, die Regierung des NS-Regimes und die hohen Generäle zur Verantwortung zu ziehen. Das heißt, für die Außenwahrnehmung der deutschen Bevölkerung waren hier die Schuldigen die Regierung und die Generäle. In den Nachfolgeprozessen allerdings, mit den 12 Verfahren, finden wir Prozesse gegen Institutionen, gegen Berufsgruppen, gegen die Ärzteschaft, gegen die Juristen, gegen das Militär weiterhin, die SS, aber auch gegen die Unternehmer. Und diese 12 Prozesse hatten einen ganz anderen Ansatz von der amerikanischen Anklagebehörde her. Nämlich es ging darum zu zeigen, dass es nicht nur die NS-Regierung gewesen war, die an den Verbrechen beteiligt war, sie zu verantworten hatte, sondern auch die Funktionseliten im deutschen Staat. Es war ein anderer institutioneller Ansatz, der hier verfolgt wurde, zu zeigen, dass nicht nur die Regierung, sondern der NS-Staat verbrecherisch ist. Das bedeutet in der Konsequenz natürlich, alle deutschen Staatsdiener oder Staatsangestellten. Und diese Prozesse, die sich von 46 bis 49 hinzogen, also bis zur Gründung der Bundesrepublik, wurden in der deutschen Gesellschaft nicht mehr so positiv aufgenommen, weil doch auch gerade in der Elite der Eindruck war, jetzt geht es auch um uns. Und dieses, denke ich, können wir auch sehen, also das hat die Forschung auch der letzten Jahre gezeigt, in den ganzen Aufarbeitungsprojekten zu einzelnen Behörden, dass viele Personen, die schon im NS-Staat in Funktion saßen, eigentlich in den 50er Jahren wieder eingesetzt wurden. Das galt auch natürlich für Wissenschaftler, das galt für Militärs, das galt für die Unternehmer. Die sind alle wieder da. Wir finden viel weniger gebrochene Karrieren von der Weimarer Republik bis zur Bundesrepublik, als man das gemeinhin denken möchte. Das heißt, erst als diese Generation abtrat in den Mitte 60er, 70er Jahren, war es eigentlich in der BRD möglich, sich anders nochmal mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und das wurde natürlich auch viel von der 68er Studierendenbewegung initiiert.
Dieser Grundsatz der Justiz, keine Strafbarkeit ohne vorheriges gesetzliches Verbot der Tat. Das war ja die Hauptkritik der Juristen an den Sprüchen der Nürnberger Gerichte. Das war auch ein Problem für die Ankläger. Die mussten sich von diesem Spruch irgendwie lösen. Wie ist ihnen das gelungen?
Also für die Ankläger war das eigentlich, denke ich, kein Problem. Sie sagen das ganz richtig. Also was hier passiert ist eigentlich mit dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, ist, dass tatsächlich rückwirkendes Gesetz angewandt wurde.
Aber man hat doch so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Man hat einen Bezug genommen auf das Naturrecht. Man hat gesagt, wenn ein Mensch mordet, foltert, dann muss er eigentlich wissen, dass das verboten ist, egal was im Gesetzbuch steht.
Genau, also hier müssen wir nochmal festhalten, dass dieser Nürnberger Prozess etwas ganz Neues im Völkerrecht auch bedeutete. Das Völkerrecht ist das Recht zwischen Staaten und hier finden wir die Individualisierung von Verantwortung. Das heißt, plötzlich wird das Völkerrecht individualisiert im Strafrecht, also im Völkerstrafrecht. Um diesen Prozess möglich zu machen, brauchte es natürlich viele politische Kräfte und aber auch Völkerrechtsexperten, die der Ansicht waren, das ist möglich. Und die haben sich auf das Naturrecht beziehungsweise moralische Grundsätze bezogen. Und wir sehen hier eine Abkehr. Das Völkerrecht war vorher bestimmt von den Rechtspositivisten. Das sind diejenigen Experten, die das Recht oder das Gesetz, was geschrieben ist, verfolgen. Und die haben eben gesagt, ja, das ist hier ex post facto law, also rückwirkendes Recht, was hier angewandt wird. Und das funktioniert eigentlich so einfach nicht. Und dieser Vorwurf der Siegerjustiz kam daher auch durchaus von amerikanischen und britischen Völkerrechtlern. Aber die Beteiligten der Prozesse oder des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess sahen das eben anders und beriefen sich auf die moralische Notwendigkeit, auch gerade angesichts der Schwere der NS-Verbrechen, nun die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
Frau Dittrich, in aller Kürze, falls das möglich ist, die Nürnberger Prinzipien, 7 Punkte, wir müssen sie nicht alle einzeln besprechen, aber was ist der Kerngedanke? Die sind dann ja danach in den 50er Jahren aufgenommen worden und sind seitdem eben auch die Grundlage für das Völkerstrafrecht.
Ja, die internationale Staatengemeinschaft erklärte mit der Formulierung der Nürnberger Prinzipien das Bestreben, die Straflosigkeit von Völkerrechtsverbrechen zu beenden. Das war ein Durchbruch. Die Nürnberger Prinzipien artikulieren unter anderem die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Individuen, auch höchster Funktionsträger, das Recht auf ein faires Verfahren sowie die Grundsätze, dass Nichtstrafbarkeit laut nationalem Recht und das Handeln auf Befehl bei Völkerrechtsverbrechen keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe darstellen. Diese bedeutenden Rechtsgrundsätze fanden dann nach jahrzehntelangem politischem Stillstand Einzug, erst Anfang der 90er Jahre dann in die Statuten der neuen Generation internationaler und internationalisierter Strafgerichtshöfe und Tribunale, wie dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda oder eben dem Ständigen Internationalen Strafgerichtshof. Das Nürnberger Prinzip Nummer 6 zeigt nochmal die damals 3 Verbrechen auf, um die es ging in den Nürnberger Prozessen. Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damals ein juristisches Novum. Heutzutage sind die 4 Kernverbrechen, die im Zentrum des Völkerstrafrechts stehen, eben Verbrechen gegen den Frieden, was heute Verbrechen der Aggression heißt, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ganz bedeutend Völkermord.
Ja, ich wollte nur noch mal zurück, also zu der Problematik Rückwirkungsverbot in der Justiz 45. Es gab natürlich schon eine wesentliche Voraussetzung bis zur UNO-Charta 45 war ja Krieg noch nicht verboten. Nicht? Auch in der Gründungscharta des Völkerbundes 1919, also des Vorläufers der UNO, gab es zwar Schiedsgerichtsverfahren, die damals vereinbart wurden, und Konfliktlösungsmechanismen, aber der Krieg als solcher war nicht wirklich verboten. Das geschah ja erst durch die UNO-Charta, und damit war natürlich auch eine Grundlage gegeben für die Nürnberger Juristen, den Rechtsverstoß gegen dieses Kriegsverbot festzustellen. Aber den Vorwurf, dass man das Rückwirkungsverbot missachtet habe, den haben sich ja sogar die Tribunale zu Jugoslawien und Ruanda wieder eingeholt, weil sie über Verbrechen urteilten, also im Falle Jugoslawien ab 1. Februar 1991, die schon vorher verübt waren. Aber da konnte man sich natürlich auf die Nürnberger Dinge berufen. Das Absurde heute bei der Völkermorddiskussion ist ja oft, dass so getan wird, als wäre all das, was vor 1945 passiert ist, nehmen wir den deutschen Völkermord an den Hereros im heutigen Namibia oder auch den türkischen an den Armeniern 1915, als seien das keine Völkermorde gewesen. Natürlich waren es Völkermorde, aber es gab damals noch nicht diesen juristischen Tatbestand und schon gar nicht einen internationalen Konsens über diese Kernverbrechen. Und das ist eben auch der erhebliche Fortschritt, den wir heute haben. Aber bis heute gibt es natürlich immer noch wieder weiße Flecken, wo man dann, ich habe es vorhin schon erwähnt, Handlungen des heute bestehenden Internationalen Strafgerichtshofes aus politischen Gründen ablehnt, siehe Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu, wo Herr Merz sagt, den lade ich ein nach Berlin, trotz alledem, und umgekehrt, wie gesagt, beim Haftbefehl gegen Herrn Putin wird er überall unterstützt. Also diese Doppelstandards, die wir leider heute haben, das empfinde ich als einen Rückschritt verglichen mit all den Fortschritten, die ja bis vor wenigen Jahren tatsächlich zu beschreiben sind.
Ja, was hat sich geändert? In den 1990er Jahren hat sich in der Tat im Rückblick ein Zeitfenster ergeben. Was mit Ende des Kalten Krieges ist es wieder möglich geworden, auch auf internationaler Bühne konsensfähige Beschlüsse zu fassen. Der UN-Sicherheitsrat nach jahrzehntelangem Stillstand wurde wieder ein Forum der Macht und der Entscheidungskraft einer internationalen Gemeinschaft. Was wir sehen, ist, dass dann mit Beginn der zeitgenössischen internationalen Strafgerichtshöfe, die geschaffen wurden, auf einem sehr breiten Konsens wiederum zu Recht zu sprechen, hat sich auch in Deutschland dann die Sichtweise auf die internationale Strafjustiz gewandelt. Und wir sehen, dass heutzutage Deutschland eines der aktivsten Unterstützer der internationalen Strafjustiz ist. Das sieht sich nicht nur daran, dass Deutschland zweitstärkster Geldgeber des Internationalen Strafgerichtshofs, sondern Fürsprecher für eine internationale Strafjustiz.
Aber Herr Zumach sprach ja eben von Doppelstandards. Und das ist ja das Interessante an dem Punkt, dass man offensichtlich unterschiedlich urteilt, je nachdem, in welche Richtung man blickt.
Also ich habe die ganze Entwicklung zum Jugoslawien-Tribunal und Ruanda-Tribunal sehr eng verfolgt, auch die Kriege, die dem zugrunde lagen. Und das hat den Schub gegeben, überhaupt die Dynamik neu eröffnet, und ohne eine internationale Koalition von Menschenrechtsgruppen und Juristinnen aus aller Welt wäre es dann auch nicht zu der Gründung des Strafgerichtshofes 98 gekommen. In diesen Jahren, sage ich ausdrücklich, hat die deutsche Politik, damals Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher, eine sehr aktive Rolle gespielt. Das waren Länder, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Jordanien, die wirklich gedrängt haben, und auch der Delegationsleiter damals, Herr Kaul, inzwischen verstorben, dann später Richter am Gerichtshof, war wirklich engagiert in der Sache und wollte was. Aber dass wir inzwischen eine Situation haben, wo eben einmal die Bundesregierung massiv Druck ausgeübt hat, um zu verhindern, dass die Chefanklägerin Ermittlungen aufnimmt im Fall der Gaza-Kriege 2008 und 2014, und zwar Ermittlungen in beide Richtungen, sowohl Hamas wie auch Richtung der israelischen Streitkräfte, in eine Gruppe, die nennt sich so beschönigend Freunde des Vorsitzenden des Strafgerichtshofes. Da wirkt Deutschland doch in den Hintergrund sehr negativ und stellt eben die universelle Gültigkeit dieser Normen de facto in Frage, und den Fall Netanyahu habe ich ja eben schon zweimal erwähnt. Also ich sehe hier im Moment leider nicht ein starkes Deutschland in dieser Rolle, was gerade jetzt wichtig wäre, wo die USA ja massiv gegen diesen Strafgerichtshof vorgeht. Wir haben auch die beiden Leerstellen, dass mit Blick auf den Afghanistan-Krieg, wo ja nun handfeste Verbrechen verübt wurden, dem Gerichtshof untersagt wurde oder verhindert wurde, dass er tätig wird, auch mit Blick auf die Verbrechen im Irakkrieg 2003. Also das führt einfach dazu, dass dieser Gerichtshof in weiten Teilen des globalen Südens als eine Angelegenheit der starken Länder des Nordens wahrgenommen wird. Ich bedauere das auch sehr. Ich streite mich auch mit den Menschen aus dem Süden immer und sage, das dürft ihr nicht so sehen. Und die Tatsache, dass, ich habe es vorhin schon gesagt, die ersten 11 Verfahren ausnahmslos gegen militärische oder politisch verantwortliche afrikanische Staaten geführt wurden, wobei man eben wissen muss, in 10 Fällen hat die nationale Justiz den Fall an den Strafgerichtshof übergeben, weil man selber sich nicht in der Lage dazu sah. Aber trotzdem, das hat die Wahrnehmung in weiten Teilen der Welt geschaffen. Das ist ein Instrument der reichen Länder des Nordens. Und das muss korrigiert werden, wenn er auf Dauer wirklich funktionsfähig bleiben soll.
Frau Stiller, wie sehen Sie diesen Vorwurf der Schlagseite?
Ja, also ich denke, das ist die von dem zweierlei Maß, sprach ja auch schon Wolfgang Kaleck vor einigen Jahren.
Wer ist das?
Und das ist ein bekannter deutscher Menschenrechtsanwalt. Und das kann man auch so bestätigen. Und die afrikanischen Staaten, die mit dem Westen, sage ich jetzt mal, oder Europa zusammen zu diesen like-minded, also gleichgesinnten Staaten gehörten während der Delegiertenkonferenz in Rom, und auch die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes erst ermöglicht haben doch das ganze Prinzip des Völkerstrafrechts viel ausgeglichener gesehen, als es dann letztendlich angewandt wurde. Weil wir können schon sehen, dass Völkerstrafrecht ist ein Recht, das sehr stark mit der Politik verbunden ist. Es geht im Völkerstrafrecht durchaus auch um Macht. Wer hat Macht, wen anzuklagen? Wer hat Macht, dies durchzusetzen? Und das wurde ja jetzt mehrfach angesprochen, dass man das auch gerade in den derzeitigen Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofes sieht. Wie kann das überhaupt durchgesetzt werden? Im Prinzip sehen wir das aber auch schon im Nürnberger Prozess. Also das ist eben die Macht der Sieger, auch den Kriegsverlierer vor Gericht zu stellen. Das heißt, das Völkerstrafrecht ist seit seinem Beginn mit Politik und Macht stark verbunden. Ich wollte noch mal gerne etwas zu den 90er Jahren sagen. Es wurde auch schon angesprochen, es ist ein bestimmtes Zeitfenster, was sich 1993 eröffnet hatte und daraufhin eben das Internationale Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien gegründet werden konnte. Und solch ein Zeitfenster hatten wir auch 1945. Das heißt, es wiederholt sich in der Geschichte. Und was bedeutet das nun, Zeitfenster? Es bedeutet, es muss eine breite, globale Koalition geben, solch ein Straftribunal schaffen zu wollen und die Täter vor Gericht bringen zu wollen. Und hier ist es nicht nur der Westen in den 90er Jahren gewesen, sondern auch die lateinamerikanischen Länder, die vorher Diktaturen erlebt hatten und in ihrer nationalen Rechtsprechung nun auch versuchten, die ehemaligen Regierungen vor Gericht zu bringen. Und es sind vor allen Dingen die islamischen Länder gewesen, die in diesem Bosnienkrieg auf der Seite der muslimischen Minderheit standen und unbedingt verhindern wollten, dass in Europa ein zweites Palästina entsteht. Und dass es nun zu dieser Koalition kam, ein internationales Strafgericht zu bilden, liegt allerdings auch an politischen Gründen. Und diese politischen Gründe waren, dass gleichzeitig es keine breite Koalition für einen militärischen Einsatz gab. Das heißt, die internationale Strafjustiz hat in den 90er Jahren auch eine sozusagen alternative Rolle gegenüber humanitären Interventionen eingenommen.
Nürnberg war ein Mammutprozess. Schauen wir nach Den Haag. Dort wurden bislang 31 Fälle verhandelt. Es gab 10 Verurteilungen und es gab 4 Freisprüche. 17 Personen sind auf der Flucht und das Gericht hat 18 Richter. Das klingt nach ziemlich viel Gericht für doch ziemlich wenig Arbeit.
Ja, aber das hängt natürlich davon ab, dass, ja, wie gesagt, ein Ankläger da sein muss. Wir sollten vielleicht noch mal eins festhalten. In der Regel tritt dieses Gericht nur an oder beginnt Ermittlungen, wenn die Regierung eines Landes, was auch Mitglied des Strafgerichtshofes ist und sich dessen Justiz unterworfen hat, ein Verfahren überweist. Weil, wie gesagt, die nationale Justiz dieses Landes nicht willens und oder nicht in der Lage ist, bestimmte Fälle zu verfolgen und auch dann durch Verfahren möglicherweise die Täter zu verurteilen. Und wie gesagt, in 10 der 11 afrikanischen Fälle hat eine solche Überweisung stattgefunden. Nur im Fall von Herrn Bashar, also Sudan, hat der Staatsgerichtshof selber das initiiert. Und dann haben wir eben wichtige Länder, die auch heute an Kriegen und Gewaltkonflikten wesentlich beteiligt sind, die diesem Strafgerichtshof niemals beigetreten sind. Dazu gehören die USA, dazu gehört Israel. Russland war ursprünglich beigetreten, hat sich wieder rausgezogen. Die Ukraine ist übrigens auch nicht Mitglied. Und da wäre.
Und China ist auch nicht dabei.
Auch nicht, richtig. Weil ein Verfahren nur möglich, wenn der Sicherheitsrat eine Anweisung an den Strafgerichtshof beschließt. Da scheitert natürlich in der Regel an dem Veto, dass der eine oder andere Veto macht, dass das überhaupt passiert. Deswegen ist die Zahl der möglichen Fälle relativ überschaubar, nicht? Und trotzdem finde ich die Zahlen, die Sie genannt haben, also die Richterzahlen und so weiter, er ist nicht ausreichend ausgestattet. Und es fehlt zunehmend an Geld. Es fehlt auch vor allem, was beim Jugoslawien-Tribunal auch schon der krasse Missstand war, an Zeugenschutzprogrammen, um Menschen in den Ländern, um die es geht, die man als Zeugin gerne hätte, auch schützen zu können. Sei es, dass man sie irgendwo in ein Zeugenschutzprogramm nimmt oder wie auch immer. Das war immer ein großer Missstand, dass dafür das Geld und die Bereitschaft nicht da war. Und das ist ähnlich jetzt auch der Fall. Also das erklärt die, wie Sie sagen, bislang relativ wenigen Fälle. Man könnte natürlich, ich habe es vorhin schon zum Teil getan, die Kriege und Gewaltverbrechen nennen, wo es dringend notwendig wäre. Das war der Irakkrieg 2003 von Briten und Amerikanern mit über 1 Million Toten. Im Endergebnis, also eigentlich müssten Herr Bush und Herr Blair, die damaligen Regierungschefs, vor dem Internationalen Strafgerichtshof stehen. Das ist der aktuelle Gewaltkonflikt im Sudan wiederum. Und das sind auch manch andere Gewaltkonflikte auf dem afrikanischen Kontinent. Über die aktuellen Bombardierungen von Schiffen vor der Küste des amerikanischen Kontinents durch die amerikanischen Streitkräfte. Auch das wäre ein Fall, denke ich, für Ermittlungen des Strafgerichtshofes.
Der Internationale Strafgerichtshof ist der ständige Gerichtshof. Das heißt, da gibt es verschiedene Konflikte, verschiedene Verbrechenskomplexe, die vor dem Strafgerichtshof abgehandelt werden. Eine rein numerische oder quantitative Aufzählung der Zahlen der Angeklagten oder der Fälle greift vielleicht tatsächlich zu kurz. Wir sehen, der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien hat 161 Personen angeklagt, der Internationale Gerichtshof für Ruanda 89. In der Tat waren diese Gerichtshöfe zuständig für bestimmte Konflikte. Und der Internationale Gerichtshof steht immer wieder vor enormen Herausforderungen, sich mit den einzelnen Situationen zu beschäftigen und steht vor enormen Herausforderungen, wie eben schon angesprochen, administrativer und logistischer Art. Entscheidend ist, dass der Internationale Strafgerichtshof alleine kaum Durchsetzungskraft entwickeln kann. Hier ist er ganz entscheidend von den Staaten abhängig. Es ist ein Gerichtshof, der von Staaten getragen wird. Bereits der erste Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien nannte das Tribunal einen Riesen ohne Arme und Beine. Und diese Arme und Beine sind die Staaten. Die Staaten sind dafür verantwortlich und müssen willens sein, die Angeklagten oder die per Haftbefehl gesuchten Personen zunächst einmal festzunehmen, nach Den Haag zu überstellen, Zeugen zu schützen, Dokumente zu liefern und das ganze logistische und juristische, politische Dynamiken drumherum sind ganz entscheidend in der Hand von Staaten und das ist zu einfach, da stets den Internationalen Strafgerichtshof alleine an den Pranger zu stellen. Bei aller Kritik selbstverständlich Effektivität, Selektivität, Universalität, was in der Natur der Sache liegt. Es ist unmöglich, alle Täter auch vor einen internationalen Gerichtshof zu stellen. Bei all dieser Kritik, die ja zum Teil auch zu Recht am Gericht geübt wird, hat ein internationales Bestreben, Auswüchse der Macht und diese horrende Verbrechen strafrechtlich zu ahnden, eine enorme Symbolkraft. Den Haag, allein der Name, ist tatsächlich ein Begriff in vielen Postkonfliktgesellschaften, in den Communities vor Ort. Da wird mit dem Begriff Den Haag argumentiert. Und das sehen wir, dass das tatsächlich auch ja ein Schlagwort geworden ist, wie ähnlich wie Nürnberg. Dieser Begriff Nürnberg wird ja oder wurde auch vielfach verwendet, um einen Appellcharakter an die internationale Gemeinschaft zu richten. Beispielsweise im Mai 1991 vom jugoslawischen Journalist Mirko Klarin, der Nürnberg jetzt forderte, vor der rassistischen und politischen Hetze warnte und den Krieg vorhersagte. Zuletzt in jüngeren Jahren sahen wir ein Rückgreifen auf Nürnberg beispielsweise ganz prominent von Amal Clooney, die vor der internationalen Staatengemeinschaft im UNO-Sicherheitsrat sprach, "This is your Nuremberg moment." Dies ist ihr Nürnberg-Moment, um sexualisierte Gewalt in Konflikten aufzuarbeiten. Und zuletzt mit dem Verbrechen der Aggression, mit dem Überfall auf die Ukraine haben Philip Sands und Gordon Brown 2023 Nürnberg reaktiviert und ein Nürnberg-ähnliches Tribunal gefordert.
Wir leben ja nun in Zeiten, in denen die internationalen Regeln, das Regelsystem so langsam bröckelt und Interessen und knallharter Machtpolitik und Geopolitik weicht. Welche Hoffnung gibt es da noch für das Völkerstrafrecht, regulierend, mäßigend, kontrollierend in die Läufe der Welt einzugreifen? Frau Stiller.
Ja, also wir müssen schauen, das große Versprechen des Völkerstrafrechts und auch des Völkerrechts an sich ist, Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit in der Welt zu schaffen. Sowohl in Bezug auf das Völkerrecht sehen wir zum Beispiel ja, das humanitäre Völkerrecht wird derzeit von allerlei Staaten in Kriegen umgangen, aber auch das Völkerstrafrecht hat eigentlich dieses Versprechen, was es gegeben hat, bislang nicht halten können. Ich denke, es ist nun dieser Moment, wo man sich schon auch die Geschichte nochmal kritisch anschauen müsste und Nürnberg als Legitimationsort, wie ich das in meiner Forschung nenne, seit den 90er Jahren sich stärker reflektieren und kritisch untersuchen sollte, weil Nürnberg hat eben auch seine dunklen Seiten. Es ist nicht alles positiv, was im Nürnberger Prozess oder in seinem Kontext passiert ist. Und so müssen wir das auch für die internationalen Straftribunale historisch diese kritisch nochmal reflektieren und auch sehen, das Jugoslawien-Tribunal hat fast 20 Jahre länger noch gedauert und das Output kann man dann auch in vielerlei Hinsicht für diese vielen Jahre in Frage stellen, dass der internationale Strafgerichtshof hat jetzt nicht das gehalten, was er versprochen hat. Aber auch hier möchte ich gerne nochmal sagen, anknüpfend an die Diskussion vorher, das Besondere des Internationalen Strafgerichtshofs ist ja, dass es kein Siegertribunal ist. Also im Gegensatz zu eigentlich allen anderen internationalen Strafgerichtshöfen, die vorher waren, und das waren eben Nürnberg, Tokio, Jugoslawien-Tribunal und Ruanda-Tribunal, ist dies kein Siegertribunal, sondern alle Seiten der Kriegsparteien können hier vor Gericht gestellt werden. Und es ist keine Institution der UNO, sondern es ist eine unabhängige internationale Organisation. Also das, denke ich, sind nochmal zwei entscheidende Aspekte, die eigentlich in die richtige Richtung gingen des Völkerstrafrechts. Doch hier sehen wir, dass der Internationale Strafgerichtshof eben sehr stark von Macht und Politik eingeschränkt ist in seinen Handlungen.
Gerechtigkeit und Völkerrecht, 80 Jahre Nürnberger Prozesse. Das war das Thema hier in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Journalisten und Publizisten Andreas Zumach, mit Alexa Stiller, Historikerin am Seminar der Uni, mit Dr. Alexa Stiller vom Historischen Seminar der Universität Zürich und mit und mit Viviane Dietrich, stellvertretende Direktorin der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Mein Name ist Thomas Ihm.